mich hat diese Lobpreiszeit berührt und ich hatte so wie den Eindruck, dass Gott mir einfach gezeigt hat, wie er euch ehrt. Ihr seid nicht die größte Gemeinde in der Schweiz oder auf der Welt. Vielleicht kann man auch nicht sagen, dass Brieg jetzt das Zentrum der Welt ist. Das denke ich eben auch und für Gott in gewisser Weise auch. Und er ehrt euch für eure Treue, die vielleicht viele Menschen gar nicht sehen. Für eure Treue als Gemeinde, aber Gott meint auch für deine ganz persönliche Treue. Und das hat mich berührt. Es ist für mich in dem Sinn eine Ehre, vor gestandenen Kämpfern, vor geliebten Kindern des allmächtigen Gottes stehen zu dürfen. Und ich möchte mit Respekt diese Predigt euch weitergeben, weil es mich einfach berührt hat, dass Gott euch ehrt. Herr, und ich bitte dich, dass du mir Weisheit gibst, dass du mir Gnade gibst. Ohne deine Gnade ist deine Predigt eine Ansammlung von leeren Worten. Und ich bitte dich, dass du das Wort lebendig machst und dass du die Menschen berührst und dass du sie als deine geliebten Kinder, als deine Kämpfer, die du ehrst, einfach heute auch wieder segnest. Amen. Ja, ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Und ich möchte mit euch etwas teilen, das mir sehr auf dem Herzen brennt. Es geht um Jüngerschaft. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, die harte Arbeit der Jüngerschaft. Der Begriff Jüngerschaft ist ja manchmal etwas abgegriffen. Ja, also wir sind einfach Jünger Jesus und Jüngerschaft ist so etwas, das man sollte. Aber was ist das genau? Eigentlich, wenn man das Wort studiert, Jünger, dann geht es um einen Lernenden. Wir sagen im Berndeutsch ein Stift. Einer, der seine Lehre macht, wie der Stifti ist. Und was macht er? Der schaut seinem Meister ab, wie er es macht und will so werden wie der Meister. Das ist eigentlich das Ziel eines Lernenden, eines Stifts in unserer Art, wie wir Berufslehren machen. Und genau darum geht es in Jüngerschaft, beim Jüngersein. Unsere Lebensführung, unser Denken und Handeln sollen demjenigen von Jesus immer ähnlicher werden. Auf diese Weise gleichen wir immer mehr Jesus. Gottes Plan ist mehr, als dass wir uns einfach bekehren, wiedergeboren werden, seine Kinder sind und dann in den Himmel kommen. Halleluja, alles gut. Das ist ein zentraler Punkt. Aber Gott will mehr. Er will, dass wir werden wie Jesus. Schön und gut. Ich gehe davon aus, die meisten von uns hier, wir wollen das. Aber ist es dir auch schon so ergangen? Du hörst zum Beispiel eine Predigt, entdeckst etwas, das du lernen oder verändern möchtest, aber mit dem Umsetzen klappt es nicht. Du nimmst es dir fest vor, ja, es klappt vielleicht sogar eine Zeit lang, aber dann fällst du zurück. Eine meiner Schwächen ist der Ärger. Da ist zum Beispiel diese Plastikverpackung beim Rohschinken. Man bringt die so schlecht auf. Das nervt. Ist doch eine hundsgemeine Verpackung. Oder beim Spiel. Ich stehe kurz vor dem Sieg und dann bringen diese fiesen Würfel die falsche Zahl. Dreimal hintereinander. Ich gebe zu, ich bin nicht so gut im Verlieren, aber ich bin gut im Ärgern. Ich kann mich sogar über meinen Ärger ärgern. Aber wo hast du deine Themen im Alltag? Es ist falsch, aber du schaffst es einfach nicht. Du willst, aber es geht nicht. Du nimmst dies vor, aber auf halber Strecke knickst du wieder ein. Darum geht es heute, die harte Arbeit der Jüngerschaft. Und ich brauche dazu das Bild eines Marathonläufers. Stell dir vor, einer sagt, ich nehme mir vor, diese 42 Kilometer, die laufe ich. Und er geht an den Start, voller Eifer, guter Start. Aber bei Kilometer 12 geht es nicht mehr weiter, er steigt aus. Er ist frustriert. Aber da er ein Mann mit großem Willen ist, bleibt er mit seinem Ziel fest und er nimmt sich das ganze Jahr noch mehr vor. Das nächste Mal, ich werde es schaffen. Und er geht wieder an den Start. Und mit seinem Eifer schafft er es. Diesmal bis Kilometer 17. Dann aber ist Schluss. Er ist frustriert. Er fühlt sich etwas minderwertig gegenüber denen, die es geschafft haben. Ist auch neidisch auf die. Was denkt ihr? Also, dieser Mann braucht doch einen simplen Rat. Lieber Freund, du musst trainieren. Er ist kein Versager. Aber nur zu wollen und an den Start zu gehen, reicht nicht. Da kann man wollen, so viel man will. Zwischen Wollen und Start liegt harte Arbeit. Jeden Tag, jede Woche, immer ein Stück weiterlaufen, dazwischen Krafttraining, Entspannungsübungen, gute Ernährung. Er braucht einen Trainingsplan. Und so wird er Schritt für Schritt die 42-Kilometer-Marke erreichen. Marathonlaufen ist harte Arbeit über lange Zeit. Es braucht diszipliniertes Training und nicht nur festes Wollen und Probieren. Und Freunde, genauso ist es mit der Jüngerschaft. Es reicht nicht, wenn ich weiß, dass mein Ärger falsch ist. Es reicht auch nicht, wenn ich mir vornehme, mich nicht zu ärgern. Es braucht mehr. Es ist harte Arbeit, braucht Training und es braucht einen Plan, genau wie beim Marathonläufer. Dass wir uns richtig verstehen, ich rede hier nicht über Vergebung und Errettung. Diese Dinge werden uns geschenkt, wenn wir zu Jesus umkehren und ihn in unser Leben einladen. Aber zur Jüngerschaft, zum Ziel, Jesus ähnlich zu werden, gehört harte Arbeit. Ja, natürlich hilft uns Gott dabei. Er macht seine Arbeit, aber er macht nicht deine Arbeit. Er ist allmächtig, er könnte auch deine Arbeit machen, aber das ist nicht sein Plan. Er will uns mit hineinnehmen. Er macht seine Arbeit, du machst deine Arbeit. Und das ist die harte Arbeit der Jüngerschaft. Du willst Schritt um Schritt Jesus ähnlicher werden. Trainiere diesen Lebensstil und du bist ein Jünger, ein Lernender. So einfach ist das und gleichzeitig so schwierig. Ich behaupte, den meisten Christen fehlt es nicht am Willen, sondern am Training. Ich glaube, es gibt nur wenige Christen, die nicht möchten, Jesus ähnlich werden. Du möchtest sein wie Jesus, ja, aber es klappt nicht. Und du brauchst einen guten Trainingsplan, um weiterzukommen. Beim Marathon gehört dazu Grundlagentraining mit Aufwärmen, Krafttraining und so weiter. Und dann das eigentliche Lauftraining, bei dem die Laufdistanz kontinuierlich erhöht wird. Ähnlich ist es mit der Jüngerschaft. Ich möchte aber heute vor allem über das Lauftraining sprechen. Darum nur ganz kurz zum Grundlagentraining. Stille Zeit, Gottesdienst, die Kleingruppe, vielleicht ein Missionseinsatz, in dem du in einer anderen Kultur erlebst, wie Christen dort leben, wie du ihnen dienst. Es verändert dein Leben. Das Studium der Bibel, dass du vielleicht einen Dienst in der Gemeinde übernimmst, im Alltag, an deiner Arbeit. Und das dient alles der großen Sache. Ich hoffe, du bist heute nicht wegen dem Gottesdienst da, einfach, dass man dich sieht, sondern weil du wachsen willst. Und hoffentlich auch, um den anderen zu dienen, damit auch sie weiterkommen. Das ist Grundlagentraining. Oder wir müssen Gott mit unserer stillen Zeit nicht beeindrucken. Gott sitzt nicht da mit der Stoppuhr und wenn du 10 Minuten geschafft hast, dann bekommst du 50% Segen und bei 30 Minuten geht es zu 75 rauf und bei einer Stunde dann hast du 100% Segen. Das ist nicht Gott. Aber wenn du die stille Zeit machst, dann geht es darum, Jesus ähnlich zu werden. Grundlagentraining. Aber jetzt zum eigentlichen Lauftraining der Jüngerschaft. Dazu möchte ich lesen Römer 12, 2. Dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das ist Training der Jüngerschaft. Du wirst Jesus ähnlich, wenn du lernst, in einer neuen Weise zu denken. Wir setzen meistens bei unserem Handeln an. Paulus sagt, setz bei deinem Denken an. Und Paulus spricht von lernt, in einer neuen Weise zu denken. Das ist ein Prozess. Das ist Training. Das ist nicht wie beim Erstklässler, der am Mittag nach Hause kommt, nach dem ersten Schultag, und Mutter fragt, so, wie war's? Und er sagt, wir sind nicht fertig geworden, ich muss morgen noch mal. Lernen ist eine lange Zeit. Ja, Paulus spricht in einer Parallelstelle in 2. Korinther 10, Vers 5, 4 und 5, spricht er sogar davon, dass das ein Kampf ist. Er schreibt dort, die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen. Und was sind das für Bollwerke? Großartige Gedankengebäude. Wieder das Denken. Großartige Gedankengebäude reißen wir nieder. Alles Hochragende, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Das sind diese Gedankengebäude, die Wahrheit von Gott verbergen. Und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. Und das ist für Paulus ein Kampf. Und zwar, er meint da den römischen Soldaten, der mit dem Schwert kämpft. Und wenn er nicht reinschlägt, dann bekommt er eins selber auf den Deckel. Das ist harte Arbeit. Gott und wir gemeinsam im Kampf. Wie beim Marathon. Es reicht nicht, sich vorzunehmen, ich will jetzt mein Christsein besser leben. Das funktioniert nicht. Die Bibel spricht von einem Kampf. Kurz, Jüngerschaft ist Kämpfen um ein neues Denken. Das ist für mich ein zentraler Satz. Jüngerschaft ist Kämpfen um ein neues Denken. Es bringt also nichts, wenn ich mich auf meinen Ärger fokussiere und mich anstrenge, nicht mehr mich zu ärgern. Das macht mich nur ärgerlich. Paulus macht klar, dass ich mein Denken korrigieren muss, damit ich den Ärger besiege. Und er sagt, dass das ein Kampf ist. Eben, die harte Arbeit der Jüngerschaft. Und Gott gibt uns Waffen. Wir können falsche Gedankengebäude einreißen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und dann können wir unser Denken in den Gehorsam gegenüber Christus führen. Man könnte sagen, Römer 12, 2 zeigt das Ziel. Du wirst verändert, wenn du neu denken lernst. Und 2. Korinther 10 zeigt den konkreten Weg. In uns, in dir gibt es Gedanken, ganze Gedankengebäude, die von Halbwahrheit und Lüge geprägt sind. Maßstäbe dieser Welt, nennt es Paulus. Diese Gedankengebäude lenken unser Leben und hindern uns daran, Jesus ähnlicher zu werden. Diese Lügen müssen wir zerstören und durch die Wahrheit Gottes ersetzen. Und so werden wir frei, so werden wir verändert. Das klingt sehr theoretisch, aber ich erzähle euch eine kleine Geschichte und dann wird es uns sofort klar. Man hat einen Versuch gemacht mit Flöhen. Und etwa 30 cm über diesen Flöhen hat man eine Glasplatte montiert. Und die Flöhe können, sagen wir, einen Meter hoch springen. Jetzt haben die sich eine Zeit lang den Kopf angeschlagen. Dann haben sie gecheckt, nur noch 30 cm hoch springen. Und dann konnte man die Glasplatte wegnehmen. Die blieben drin. Die sprangen weiterhin einfach 30 cm. Ihr Denken war programmiert. In ihnen war quasi ein Gedankengebäude nicht höher als 30 cm, sonst gibt es eins aufs Dach. Und das hat funktioniert. Und genau das machen falsche Gedankengebäude in deinem und meinem Leben. Ein einfaches Beispiel. Du hast hier in der Gemeinde 2, 3 schlechte Erlebnisse gemacht mit Leuten. Und jetzt denkst du ganz pauschal, die Leute im christlichen Zentrum Brieg mögen mich nicht. Gedankengebäude. Aus 2 Erfahrungen machst du ein Gedankengebäude. Stell dir jetzt vor, so kommst du in den Gottesdienst. Wer dich nicht grüßt, der bestätigt deine Gedanken. Und wer dich grüßt, der macht es eh nur von außen her. Wer dich übersieht, macht es absichtlich. Und der Mann da hinten, der lächelt, der lacht sicher dich aus. Und so bist du frustriert, fühlst dich einsam, du ziehst dich zurück und bald wirst du nicht mehr kommen. Du bist programmiert wie die Flöhe. Ja, es mag sein, dass jemand falsch mit dir umgegangen ist, aber nicht alle. Das ganze Gedankengebäude ist eine fette Lüge und sie macht dich unfrei und bald wirst du keine Beziehung mehr haben und das Perfide daran ist, dann denkst du, eben, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Lerne daraus, der Teufel bekämpft dich mit verlogenen Gedanken. Es ist in deinem Denken, aber es bestimmt dein ganzes Leben. Wir sind wie die Flöhe an diesem Punkt. Man könnte 100 Beispiele nennen. Es kommt immer aufs Gleiche raus. Falsches Denken blockiert dich in deinem Leben und in deiner Jüngerschaft. Und das Schlimme dabei ist, wir merken selber gar nicht, was abgeht. Wir betrügen uns selbst. Die zerstörerischen Gedankengebäude liegen nämlich meist im Unbewussten versteckt. Und von dort aus hemmen und blockieren sie uns und wir merken es gar nicht wirklich. Die Flöhe denken nicht jedes Mal, nur 30 Zentimeter springen. Die sind so programmiert. Die denken überhaupt nichts. Und bei uns ist es oft ganz ähnlich. Ich habe gelesen, dass von unserer Hirnaktivität 90% oder sogar noch mehr im das Unterbewusstsein ist. Und nur der kleine Rest von knapp 10% ist unser Bewusstsein. Das heißt, der Mensch, der meint, alle seien gegen ihn, merkt gar nicht mehr, dass er diesen Quatsch denkt und trotzdem lenkt dieser Gedanke sein Leben und macht ihn kaputt und unfrei. Und so wird aus einer Lüge ein zerstörerisches Gedankengebäude, wie Paulus es nennt. Obwohl es offensichtlich falsch ist, leben wir danach. Aber Jesus will, dass du ihm ähnlich wirst. Und dazu musst du falsche Gedankengebäude niederreißen. Und das ist harte Arbeit, das ist Kampf, wie das Paulus eben sagt. Aber schauen wir mal, was uns Paulus für eine Anleitung gibt in 2. Korinther 10, 4 und 5. Ich würde diesen Kampf in drei Teile einteilen. Das Erste, wir müssen das Gedankengebäude entdecken und ins Bewusstsein holen. Uns muss erst mal bewusst werden, dass wir da irgendeinen Quatsch zusammen denken. Man kann nur bekämpfen, was man entlarvt. Man muss das falsche Gedankengebäude zuerst sehen, entdecken. Und da uns diese Gedanken oft nicht oder nur halb bewusst sind, brauchen wir den Heiligen Geist und das Studium des Wortes Gottes oder auch das ehrliche Wort eines Freundes, damit wir das überhaupt entdecken. Oft ist es auch das, was uns eben in einer Predigt anspricht und wir möchten es umsetzen und es klappt noch nicht. Es ist eben ein Gedankengebäude. Und dann sehen wir diesen falschen Gedanken. Das müssen wir uns bewusst machen. Nachher kommt der zweite Schritt. Wir müssen das Gedankengebäude einreißen. Wir reißen den falschen Gedanken nieder, wie es Paulus sagt. Und dazu haben wir Waffen bekommen. Und Paulus erklärt im Epheserbrief die Waffenrüstung. Und er nimmt da den Vergleich eines römischen Soldaten mit Helm und Rüstung und Schuhen und so. Und da gibt es eine einzige Angriffswaffe und das ist das Schwert. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Also das Einzige, was uns hilft, Gedankengebäude einzureißen, zu zerstören, ist die Wahrheit des Wortes Gottes, die wir neu in unser Herz aufnehmen müssen. Du musst die Wahrheiten aus der Bibel nehmen, um damit die Lügen in deinem Denken auszurotten. Das ist der zweite Schritt. Jetzt kommt aber noch der dritte Schritt. Du musst den neuen, wahrhaftigen Gedanken einpflanzen. Man kann in unserem Leben, das ist fast nicht möglich, einen Gedanken wegnehmen. Je mehr du ihn wegnehmen willst, desto mehr denkst du dran, desto mehr ist er da. Wenn wir einen Gedanken wegnehmen wollen, dann müssen wir ihn ersetzen. Den falschen Gedanken entdecken, ihn mit dem Schwert zerstören und dann einen neuen Gedanken einsetzen. So funktioniert Veränderung. Das ist das, was Paulus sagt. Wir führen unser Denken dem Gehorsam Christi zu. Unser Denken muss lernen, trainieren, üben, die Wahrheit Gottes zu denken. Es reicht also nicht, einfach zu sagen, ja, ich weiß, dass das nicht wahr ist, sondern ich muss ganz bewusst durch diesen Gedanken hindurchgehen, ihn denken, aktiv denken und so die Lüge ersetzen. Der neue Gedanken muss sich in meinem Herzen festsetzen. Das sind diese drei Schritte. Und so erreichen wir das Ziel aus Römer 12, 2 mit der Anleitung aus 2. Korinther 10. Und jetzt kommt für mich der eigentliche Punkt der Predigt. Es reicht nicht, diesen Schritt nur einmal zu machen. Wir müssen wahres Denken antrainieren, so wie der Marathonläufer die 42-Kilometer-Marke. Der trainiert auch nicht einmal, der trainiert ein Jahr lang. Es braucht Zeit, Mühe, dranbleiben und viel, viel Wiederholung. Die harte Arbeit der Jüngerschaft. Hirnforscher sprechen davon, dass es 3 Wochen braucht, täglich, bis ein Gedanken ausgetauscht ist. Also diese 3 Schritte musst du 3 Wochen lang jeden Tag durchnehmen. Du musst nicht 2 Stunden dran sein, vielleicht 10 Minuten. Musst du den falschen Gedanken ins Zentrum heben, das ist mein falscher Gedanke, den zerstöre ich auch heute wieder mit der Wahrheit vom Wort Gottes und ich ersetze ihn durch diese Wahrheit. Jeden Tag, 3 Wochen lang. Und die Hirnforscher sagen auch, es braucht dann noch 6 weitere Wochen, um den neuen Gedanken wirklich ganz fest in uns zu installieren, dass unser Denken, unser Unbewusstes davon programmiert ist. Wir lernen alle so. Wenn du dein Auto aus der Garage fährst, dann fährst du das nicht so wie am ersten Tag von deiner Fahrlehrstunde. Das läuft alles automatisch im Unbewussten. Und der alte Gedanke, den musst du ins Bewusstsein holen, zerstören, ersetzen und dann den neuen Gedanken so lang antrainieren, bis er wieder in dein Unterbewusstes geht. Dann ist dein Denken verändert. Hirnforscher sagen, dazu brauchst du 9 Wochen. 21 Tage Zerstörung ersetzen und weitere 42 Tage, also 6 Wochen, um das wirklich zu festigen und in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, wie wir so sagen. Training, harte Arbeit, die Eifer und Disziplin erfordert. Das klingt für dich vielleicht etwas theoretisch oder gar stur, aber ich habe es mit meinem Ärger versucht. Ich habe in meiner stillen Zeit so ein Mindmap gemacht. So auf dem Blatt Papier, in der Mitte stand Ärger, Zorn. Und ich habe mich dann gefragt, was sind die Gründe? Und wie äußert sich der Zorn? Und an einem weiteren Ast, was sagt eigentlich die Bibel über Zorn? Ich habe darüber gebetet und betend nachgedacht, bis das Bild des falschen Gedankens immer besser entlarvt wurde und ich es dann zerstören konnte. Dabei führte Gott meine Gedanken und mir wurde eine kleine, fast lustige Sache bewusst. Ich personifiziere Gegenstände. Also wenn die Packung beim Rohschinken nicht aufgeht, dann ist die wie eine Person, die ist nämlich jetzt fies zu mich, die hat sich entschieden, mich zu ärgern. Ich fühle mich ungerecht behandelt von der Packung. Oder die Würfel, die sind sadistisch, ja, die haben mir extra 3-mal haben sie mir gut gewürfelt, bis ich mich gefreut habe, und dann haben sie mir ganz bewusst den Spaß verdorben. Natürlich, ich habe gewusst, dass das nicht wahr ist. Also ich meine, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß, dass eine Plastikverpackung keinen Willen und keine Persönlichkeit hat. Aber mein Unterbewusstsein war davon programmiert. Ich weiß nicht einmal weshalb. Ob ich einmal ein Spiel gemacht habe, dass ich Gegenstände, ich weiß es nicht, das war einfach so. Und als Folge habe ich mich innerlich ungerecht behandelt gefühlt. So abstrus das klingt, es hat funktioniert, ich habe mich geärgert. Und dann hat mich Gott noch an etwas anderes erinnert. Hinter diesen Gegenständen sehe ich ja Gott, der hätte die Macht, die Packung aufgehen zu lassen. Gott könnte machen, dass ich so mache, die Packung geht von selber aus. Oder dass ich in meinem Denken sagen kann, was der Würfel würfelt. Und Gott hat es nicht gemacht. Mag Gott mich nicht? Ich habe gemerkt, das sind eigentlich die Gedanken, die dahinter stehen. Und es ist mir fast etwas peinlich, so ein dummes Beispiel bei euch zu bringen. Aber eigentlich bin ich froh, weil es zeigt eine Sache. Diese falschen Gedankengebäude, die sind manchmal völlig unlogisch und blöd. Das ist eine clevere Taktik unseres Feindes, eine Tarnung. Ich habe mich selber gar nicht ernst genommen. Aber es hat funktioniert, ich habe mich geärgert. Ich habe dann in meiner stillen Zeit mein Denken trainiert, vielleicht so 10 Minuten täglich. Ich habe diese 9 Wochen voll durchgezogen. Der Gedanke, dass Gegenstände gegen mich sind oder auch Gott, kommt auf den Tisch. Ich habe den Gedanken niedergerissen. Gegenstände sind nicht gegen mich, die haben keinen Willen. Ich habe mir das gesagt, obwohl ich das ja gewusst habe, dass sie keinen Willen haben. Das muss mir niemand sagen. Doch, es muss mir jemand sagen, weil dieser Gedanke ist falsch programmiert in mir drin. Und Gott ist auch nicht gegen mich. Diese Gedankenfestung ist falsch, verlogen, sündig. Ich habe mir das gesagt, jeden Tag, 9 Wochen lang. Dann habe ich den richtigen Gedanken bewusst gedacht. Gegenstände haben keinen Willen, sie sind nicht gegen mich, sondern sie sind den Naturgesetzen unterworfen. Und Gott ist für mich, ja, er ist für mich. Das habe ich mir gesagt, die ganze Zeit. Mehrere Wochen lang. Wisst ihr was? Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Ich kann leider nicht sagen, dass ich mich nie mehr ärgere, aber ich ärgere mich deutlich weniger. Und wenn ich daran denke, dass ich jahrelang vergeblich mir das vorgenommen habe, wie der Marathonläufer in meinem Beispiel, dann sind 9 Wochen eigentlich eine überschaubare Zeit. Die Plastikverpackung von Rohschinken ist immer noch mühsam und die Würfel fallen immer noch nicht so, wie ich möchte. Ich verliere immer noch nicht gern, aber der Ärger hat spürbar abgenommen. Und wenn er wieder kommt, manchmal kommt er wieder, der versucht es wieder, dann weiß ich viel besser, wie damit umgehen. Ich kann mir viel leichter bewusst machen, stopp, Dani. Die Packung hat keinen Willen, die ist nicht gegen dich und Gott ist für dich. Und dann schwindet mein Ärger. Aber wenn ich mich auf den Ärger konzentriert habe, hatte keine Chance. Diese lächerliche kleine Lüge, von der ich von Anfang an wusste, dass sie nicht stimmt und blöd ist, hat trotzdem so viel Ärger in meinem Leben verursacht. Das ist eine Gedankenfestung und was daraus wird. Bei dir ist es vielleicht ein anderer Gedanke. Du machst dir Sorgen und weißt, dass es falsch ist. Du darfst lernen, Sorgen zu besiegen. Bete darum, dass Gott dir deinen falschen Gedanken zeigt, ob er jetzt so blöd und lächerlich ist wie bei mir oder ob es eine andere Sache ist. Lass es dir zeigen. Du darfst Sorgen besiegen. Das wird in dein Leben Freude hineinbringen. Oder vielleicht sagst du dir, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin nichts. Und du weißt, dass das falsch ist, aber du bist so programmiert wie die Flöhe und wie ich mit meinem Ärger. Und du darfst lernen, dass du zwar nicht alles kannst, aber dass du doch Gaben und Fähigkeiten hast. Gott hat dich gut geschaffen und du bist sein geliebtes Kind, so zeigt es uns die Bibel. Aber mit deinem Gedanken von ich kann, ich weiß und ich bin nichts, wirst du deine Gaben nicht einsetzen. Das wird dich blockieren. Im Beruf, in der Gemeinde, in der Familie. Und so lebst du an deiner Berufung und der Lebensfreude vorbei. Durch ein falsches Gedankengebäude. Vielleicht auch umgekehrt denkst du, ich habe immer recht. Und du kämst dir minderwertig vor, wenn du einmal falsch liegen würdest. Und ich sage dir, das ist eine doppelte Lüge. Erstens, du hast nicht immer recht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und zweitens, hängt nicht dein Wert daran, dass du immer recht hast. Du darfst falsch liegen und bist trotzdem wunderbar und geliebt und wertvoll. Aber dieses Gedankengebäude muss niedergerissen werden, damit du frei wirst. Und es wäre übrigens auch für deine Mitmenschen etwas angenehmer. Aber auch hier, es reicht nicht, dass du weißt, dass dieser Gedanke falsch ist. Du musst den falschen Gedanken weg und den richtigen antrainieren. 9 Wochen. Einfach so als Richtzeit. Das Falsche ist der Falsch und ich ersetze es durchs Richtige immer wieder. Noch ein spezieller Hinweis, der mir wichtig ist. Vielleicht kommt bei dir auch etwas auf den Tisch, bei dem du Hilfe von außen brauchst. Wenn es eine starke Sucht ist, Pornografiesucht oder eine starke Essstörung oder so. Man kann auch bei diesen Dingen frei werden und ich glaube, im Prinzip funktioniert das genau gleich. Aber hier brauchen wir häufig Hilfe von außen, weil diese falsche Gedankenfestung so fest und tief verankert ist. Zuletzt können wir uns fragen, ja, wo finde ich dann solche Gedankenfestungen? Eben, weil sie ja gerade im Unterbewussten sind. Und ich habe ganz zu Beginn der Predigt gesagt, wir hören etwas in der Predigt, es spricht uns an, wir wollen es umsetzen, aber irgendwie Mitte in der Woche ist schon alles wieder vorbei. Und ich hoffe, dass dir diese Predigt gezeigt hat, weshalb sich oft nichts verändert, weil wir eben trainieren müssen. Es reicht nicht in der Predigt, Case 20 aber, wie wir im Mundart sagen, haben wir es gecheckt und dann funktioniert es. Nein, dann müssen wir das antrainieren. Und wenn du dich fragst, wo du Gedankenfestungen findest, dann sage ich, wenn dich in der Predigt etwas anspricht oder in der stillen Zeit oder in der Kleingruppe bei dem, was jemand sagt, dann notiere dir das. Nimm das mit in deine stille Zeit und brüte darüber mit Gott, bis er dir zeigt deine Gedanken. Und du wirst sehen, wo sich alte Festungen verstecken. Vielleicht kannst du dich auch fragen, ob bei dir die Frucht fehlt. Eben, ich habe mich geärgert und ich habe gewusst, das ist eigentlich nicht okay. Und bin dem nachgegangen. Meist liegt dort etwas verborgen, wo etwas nicht stimmt. Die Bibel sagt, wenn die Frucht faul ist, kannst du darauf gehen, in die Wurzel ist falsch. Und genauso kannst du an der Frucht entdecken, wo du vielleicht noch eine Wurzel, ein Denken, eine falsche Gedankenfestung findest. Eben, du ärgerst dich über eine simple Verpackung von Rohschinken. Höre in derselben Weise auf das Feedback von wahren Freunden. Höre nicht unbedingt auf Nörgler, die immer alles besser wissen, aber wahre Freunde, auch wenn es Demut kostet, höre ihnen zu. Und all das nimmst du mit in deine Stille und fragst Gott. Oder vielleicht teilst du es mit deinen Freunden und betet gemeinsam um göttliche Offenbarung. So lässt du dir falsche Gedankengebäude immer besser zeigen. Und dann machst du täglich diese 3 Schritte. Das Gedankengebäude entdecken und ins Bewusstsein holen. Das Gedankengebäude niederreißen, indem du es als Lüge bezeichnest, bloßstellst. Und dann den neuen, wahrhaftigen, biblischen Gedanken einpflanzen. Mach das täglich. Es ist Wiederholung, Training, Angewöhnen. Es ist geistlicher Kampf über eine längere Zeit. Aber so wird die Festung mehr und mehr einstürzen. Freiheit, immer ähnlicher wie Jesus. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das ist es, Römer 12, 2. Lasst uns Jesus ähnlich werden. Packen wir die harte Arbeit der Jüngerschaft an. Gestalten wir unseren Alltag so, dass die Trainingseinheit Platz hat. Tut es persönlich, macht es gemeinsam und bleibt dran. Ihr werdet Jesus ähnlicher werden durch Training. Seit ich meinen Ärger neu denken gelernt habe, habe ich viele weitere Dinge angepackt. Es gibt eine ganze Reihe von Mindmaps, die seither entstanden sind in meiner stillen Zeit, wo ich genau das versuche mit anderen Dingen zu machen. Mein Leben hat sich um einiges verändert und trotzdem, ich bin noch lange nicht fertig. Aber ich bin motiviert, weil ich merke, es funktioniert. Es verändert sich etwas, wenn ich es schaffe, mein Denken zu verändern. Und deshalb ganz konkret, wo hat dich Jesus heute angesprochen? Welches ist das falsche Gedankengebäude, das auf deinem Herzen brennt? Oder vielleicht die faule Frucht wie mein Ärger, die dir aufgefallen ist in deinem Leben? Ich sage dir dazu eine Sache. Wenn diese Predigt bewirkt, dass du nächste Woche gegen dieses Gedankengebäude vorgehst, dann wird sich in deinem Leben kaum etwas ändern. Wenn du aber eine neue Gewohnheit annimmst und dein Denken über die kommenden Monate und Jahre trainierst, dann wirst du in deinem Leben Jesus ähnlicher werden. Schritt um Schritt, Gedanke um Gedanke, Gewohnheit um Gewohnheit. Zum Schluss, es soll ein Sprichwort der Krieger von Sparta geben. Das war ja die kämpferische Stadt im alten Griechenland. Und das Sprichwort lautet etwa so, und das gefällt mir. Wer in der Ausbildung mehr schwitzt, muss im Krieg weniger bluten. Und ich finde, das trifft es so haargenau. Und deshalb möchte ich mit diesem Wort, auch wenn es nicht ein Bibelwort ist, aber es unterstreicht die Botschaft von Römer 12, 1 und 2. Korinther 10. Und deshalb möchte ich das an den Schluss stellen. Amen. Ich bitte die Musiker, dass sie noch für ein Lied kommen, das wir gemeinsam singen können. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich staune, dass in deinem Wort alles aufgeht. Eigentlich ist es ja logisch, du hast die Menschen geschaffen und du weißt, was du uns sagen musst in deinem Wort, damit es aufgeht. Und trotzdem staune ich immer wieder, wenn ich sehe, wie genial alles zusammenpasst, wie du uns lehrst, dass wir über unser Denken unser ganzes Leben verändern können. Und wie du uns in einem Wort so viele Geschichten und Gedanken zeigst, die wir annehmen können und so unser Denken prägen können, so dass eben die Frucht in unserem Leben mehr und mehr stimmt. Und ich bete dich für uns alle, dass wir uns verändern dürfen, immer ähnlicher dir, so dass wir dich verherrlichen, so dass wir das wunderbare Leben mehr und mehr leben können, das du für uns bereit hast. Ich ehre deinen Namen. Amen.